Mit Armin Himmelrath und Sie erwarten jetzt wahrscheinlich einen ziemlich verkaterten Moderator und so richtig irrsinnige Karnevalsstimmung. Schließlich geht es heute ja bei uns hier bei meinem Studium um das Fach Brauereiwesen und Getränketechnologie. Wollen Sie haben? Können Sie haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie sich denken, dass so das Moderatorendasein aussieht. Ständig am Feiern sind wir und dann suchen wir uns für die Karnevalswoche auch noch ein Bierthema aus. Aber so ist es nicht. Das reicht. In Wirklichkeit ist nämlich alles ganz, ganz anders. Wir begeben uns gleich nämlich mal in ein Labor, ganz ohne Musik. Aber sehr wissenschaftlich geht's dazu, denn wer Brauwesen und Getränketechnologie studiert, den erwartet eine ziemlich spannende und auch wissenschaftliche Mischung aus Natur- und betriebswirtschaftlicher Ausbildung. Und für diesen Weg hat sich auch Jennifer Schwarz aus Köln entschieden. Das ist vielleicht erstmal nicht weiter verwunderlich. Sie ist die Tochter eines Brauers. Seit einem Semester studiert sie jetzt auf dem Campus Weihenstephan in Freising Brauereiwesen und Getränketechnologie. Und sie hat uns erzählt, warum sie das so spannend findet.
Das ist eine Kombination im Prinzip aus dem Ingenieurstudium, der Brauerlehre quasi und ein Stück BWL. Momentan im Grundstudium mache ich erstmal die Grundstoffarten. Also ich lerne, was Wasser ist, ich lerne Wasser zu isolieren und allgemein damit umzugehen. Dann aber auch genauso lerne ich die genetische Zusammensetzung von den Zutaten. Ist halt ein anspruchsvolles Studium, weil es halt sehr viel Chemie, Physik, Mathematik, technisches Zeichen, das sind halt wirklich Fächer, wo man hingehen muss, um es zu verstehen. Ich hatte gedacht, es ist einfacher, weil ich hatte Chemie-LK, Mathe-LK und da dachte ich, dann wäre das schon, na, vielleicht nicht einfach, aber dass ich halt da nicht so viel tun müsste oder so. Aber es ist halt schon echt hohes Niveau und die gehen relativ schnell voran. Zum Glück gibt es in der Uni ganz viele Übungen und Tutoren, dass die einem helfen, wenn man es nicht so ganz versteht. Und zur Not hat man ja noch Kommilitonen, die es einem erklären. Die Woche ist halt sehr voll, wir haben 8 Fächer. Und das ist halt zu anderen Studiengängen schon einiges mehr. Ja, ich habe auch in den Tagen, wo ich Uni habe, schon mindestens 6 Stunden, manchmal aber auch 8 oder 10 Stunden, allein nur Vorlesung. Und im Moment würde ich sagen, haben wir eigentlich mehr Theorie als alles andere. Natürlich kommen immer anschauliche Beispiele dabei, um halt auch den trockenen Unterricht einfach ein bisschen anschaulicher zu gestalten. So wie in Chemie oder in Physik haben wir mindestens pro Vorlesung 3, 4 Experimente, damit wir halt wirklich verstehen, was wir da lernen. Und ansonsten ist es halt schon eher theoretisch. Vor allem durch Physik und Chemie werden sehr, sehr viele ausgesiebt. Man munkelt so Physik-Durchfallquote, erste Semester gut 60%. Weil man das ja nur in München, also an der Uni Weihenstephan studieren kann oder halt in Berlin, sind die Leute aus allen Himmelsrichtungen und die sind alle sehr offen. Und weil halt Brauer, die sind eh sehr gesellig vom Biertrinken her und dann ist es schon ein lustiger, bunter Haufen. Und es ist interessant, was ich da lerne. Da habe ich mir zeitweise nie Gedanken drüber gemacht, was da alles dranhängt, wenn ich ein Bier trinke. Und somit ist es halt schon anstrengend, aber es macht halt schon Spaß, dass man sagt, ich ziehe das durch und die Arbeit lohnt sich. Mein persönliches Ziel ist, da meine Eltern eine Brauerei besitzen, dass ich später die Brauerei übernehme, damit ich einfach Ahnung habe, was da vonstatten geht und mich da besser einschalten kann. Natürlich kann ich mir vorstellen, neue Getränke zu entwickeln, aber es ist jetzt bei mir jetzt relativ auf Bier beschränkt, weil es eine Brauerei ist und wir auch momentan nicht vorhaben, neue Getränke dort zu entwickeln. Aber da ich durch das Studium relativ weit gefächert bin, kann ich in jegliche Getränkeindustrie gehen und mich bewerben und dort arbeiten. Also es ist nicht nur auf Bier beschränkt.
Jennifer Schwarz über ihr Studium Brauwesen und Getränketechnologie. Ein lustiger Haufen ist das, hat sie gerade gesagt, die da zusammen studieren. Aber es sind nicht besonders viele, denn in München zum Beispiel, da gibt es im Bachelorstudiengang Brauwesen und Getränketechnologie gerade mal 100 Studienplätze. Wer das Fach studieren will, muss sich also auf einen gewissen Konkurrenzkampf einstellen. Damit man weiß, um was es geht, kommen jetzt hier erstmal die wichtigsten Fakten in unserem Faktencheck.
Worum geht's?
Der Studiengang Brauereiwesen und Getränketechnologie macht die Studenten nicht nur zu Experten rund ums Bier. Auch antialkoholische Getränke, das Entwickeln neuer Sorten oder von Produktionsanlagen stehen auf dem Lehrplan. Deshalb sind die Anforderungen ebenso vielfältig wie hoch. Zum Studieninhalt gehören unter anderem Mathematik auf Ingenieurebene, experimentelle Chemie, Physik und Anlagenbau. Dafür bietet das Studium jede Menge Abwechslung und Praxisbezug. Im Brauereilabor darf nach Herzenslust experimentiert und probiert werden.
Wo kann ich Brauereiwesen und Getränketechnologie studieren?
Das Fach kann nur an 2 Hochschulen in Deutschland studiert werden. Als besonders traditionsreich gilt das Studium an der TU München auf dem Campus Weihenstephan in Freising. Aber auch die TU Berlin bietet den Studiengang an und kann auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken.
Wie bewerbe ich mich?
Sowohl an der TU München als auch an der TU Berlin ist ein 6- bis 8-wöchiges Brauereipraktikum Voraussetzung für eine Zulassung. Die Bewerbung ist nur zum Wintersemester möglich. Die Unterlagen können online eingereicht werden. Für eine Zulassung genügt zunächst der Nachweis der allgemeinen Hochschulreife.
Welchen Abschluss mache ich?
Beide Universitäten bieten sowohl einen Bachelor- als auch den weiterqualifizierenden Masterabschluss an. Da die TU Berlin den Studiengang erst seit dem Wintersemester 2009-2010 anbietet, wird der Masterstudiengang erstmalig voraussichtlich 2012 stattfinden. Zusätzlich können Bewerber mit Fachhochschulreife und einer abgeschlossenen Brauerausbildung das Fachstudium zum Diplom-Braumeister absolvieren. Das ist allerdings keiner der alten Diplomabschlüsse, sondern eine universitäre Zusatzqualifikation. Nach den 7 Semestern Regelstudienzeit besteht die Möglichkeit, in weiteren 2 Semestern den Bachelorabschluss zu erwerben.
Das Studium für Bierliebhaber fordert also ein helles Köpfchen, das schon während der Ausbildung ziemlich praktisch erprobt wird. Dafür geht's ins Labor, ich hatte das angekündigt. Akademisches Bierbrauen steht dann auf der Tagesordnung gewissermaßen und dabei müssen die Studis ihre 6 bis 7 Sinne beisammen haben, denn die Bierzutaten, die müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen und die kann man nicht nur messen, sondern auch sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Also man muss da sehr sinnlich rangehen, ein sinnlicher Studiengang. Nora Hespers ist für uns bei der Malzanalyse dabei gewesen.
Vereinfacht gesprochen ist Malz gekeimte und dann getrocknete, in der Brausprache gedarrte Braugerste oder Brauweizen und neben Hopfen und Wasser ein ganz essentieller Bestandteil des Bieres. Seine Aufgabe im Brauprozess ist vielfältig. Es liefert der Hefe die Enzyme, um Alkohol und Kohlensäure zu produzieren, hat Einfluss auf Geruch, Farbe und Geschmack des Bieres und auch auf die Schaumbildung. Die Krux an der Sache, jede Brauerei, jedes Bier stellt ganz unterschiedliche Anforderungen an die Qualität des Malzes. Und genau die müssen die Studenten zu beurteilen wissen. Student Florian Drissel.
Wir haben 3 verschiedene Malze gekriegt. Da haben wir dazu ein Protokoll gekriegt mit den Analysen. Und wir müssen jetzt anhand von den Analysen rausfinden, welches Malz wir als Betriebsleiter oder als Braumeister annehmen würden.
Die Studenten lösen die Aufgabe zu dritt. Dazu nehmen Florian Drissel, Maximilian Mirlach und Thomas Handmann je eine große weiße Röhre mit Malzkörnern. Erste Aufgabe, kräftig schütteln. Schließlich soll der Inhalt gut vermischt sein. Dann Deckel aufschrauben und schon geht es los mit der ersten Analyse.
Die Handbonitierung ist so die wichtigste oder eine der wichtigsten Analysen, weil man da einfach auf seine Sinnesorgane achten muss. Und das Malz muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, sonst kann man von Haus aus sagen, dass es nicht gut ist. Und ich rieche dran und Malz kann man schmecken, Gerste kann man keine Probe machen. Das Malzkorn muss jetzt weich sein, das heißt, wenn ich das jetzt versuche zu brechen, müsste das leicht gehen. Dann gibt es noch die Kreidestrichprobe auf dem Handrücken und dann müsste man Kreidestrich sehen, wenn es gut gelöst ist.
In dem großen Braulabor ist jede Menge los. Knapp 20 Studenten widmen sich hier ihren verschiedenen Analysen. Die Tische sind aus solidem roten Stein, schließlich wird hier ordentlich experimentiert. Sieht hübsch aus, ist aber für die nächste Aufgabe eher ungünstig. Deshalb legen Florian, Maximilian und Thomas 3 weiße Blätter Papier aus, für jede Malzprobe eine. Dann schütten sie aus jeder Röhre eine Handvoll Malz auf eines der Blätter. So können sie die Körner gut sehen und ganz genau beurteilen.
Dann sortieren wir eben aus Dinge, die hier nicht reingehören, sowas wie, da ist jetzt noch die Granne dran oder man hat hier Halbkörner. Drüben haben wir Fremdkörner drin oder rote Körner.
Oh ja.
Schaut einfach nach Kornverletzungen, die offensichtlich sind.
Schimmelbefall oder irgendwelche Fremdsamen, die eben noch drin sind, kann man da mit der Handbonitierung einfach am besten schon raussuchen. Oder Spelzenverletzungen, die dann später zu Ableuterproblemen führen. Das kann man hier auch schon schön raussehen. Die Spelze, das ist einfach die Hülle von dem Korn, die das Korn schützt.
Und schon ist man mittendrin in der Sprache der Brauer. Deshalb mal kurz für Nicht-Eingeweihte. Wenn die Körner frisch vom Feld geerntet werden, sind sie klein und hart. Wer schon mal versucht hat, auf so ein Korn zu beißen, wird sich vor allem an eins erinnern: Zahnschmerzen. Gelingt es doch, das Korn zu zerteilen, sieht man innen den harten weißen Mehlkörper und außen eine feste gelbe Kornhülle. Das ist die Spelze. Und die ist so fest, dass sie sich nicht zermahlen lässt. Dem Brauer gefällt das. Denn zum Bierbrauen braucht er nicht nur das zermahlene Malzmehl, sondern auch die festen Bestandteile. Die werden zunächst einfach mitgekocht. Wenn später im Brauprozess die festen Bestandteile von den flüssigen getrennt werden, nichts anderes ist das Abläutern, fungieren die festen Bestandteile als eine Art natürlicher Filter. Sind die Spelzen kaputt, gibt es hier später Probleme.
Die Körner sollten möglichst gleich groß sein, da sollten jetzt nicht viele kleine dabei sein, sondern das sollte einfach relativ gleich sein, damit man dann beim Schroten drauf eingehen kann.
Es sollte frisch riechen, nach bisschen Heu. Nach strohig Heu und eben keine dumpfen, erdigen Gerüche haben. Das deutet dann auch auf Schimmelbefall hin.
Es sollte ein bisschen, also glänzen ein wenig. Spelze sollte feine Kräuselung haben, also dass er ein paar Rillen hat, wenn sie zu straff ist, ist auch nicht gut.
Am Ende schafft es nur eine Probe in das Analysegerät, den sogenannten Friabilimeter. Der sieht aus wie eine Waschmaschine im Mini-Format. Mit Klappe und Drahttrommel und einer Gummirolle an einem Arm in der Mitte der Trommel. Hier werden die ganzen Malzkörner reingegeben. Trommel und Gummirolle drehen sich und zerreiben die Malzkörner. Alles, was durch die Maschen der Drahttrommel passt, fällt dann durch eine Trichteröffnung unten am Gerät in eine blaue Pommesschale. Braulaborleiter Martin Zahnkopf erklärt, was es mit dem Friabilimeter auf sich hat.
Den gibt es eigentlich fast nur in Brauereien oder für die Brauzwecke. Da wird die Mürbigkeit des Kornes wird da geprüft.
Da ist sie schon wieder, die Brauersprache. Wenn wir uns kurz an die Zahnschmerzen erinnern, die die Getreidekörner an unseren Kinderzähnen hinterlassen, wird schnell klar, so leicht lassen die sich nicht verarbeiten. Dazu sind sie viel zu hart. Damit aus Braugetreide Malz wird, wird es erst einmal in Wasser eingeweicht. Dabei löst sich der feste, harte Mehlkörper ein bisschen auf und das Getreide fängt an zu keimen. Hier stoppt der Brauer den Vorgang und trocknet die Körner mit warmer Luft. Das Korn ist jetzt innen drin weicher und mehliger, sprich mürbe, und lässt sich gut zermahlen. Die Analyse macht das aber nicht einfacher.
Und das Ding ist eigentlich schon ziemlich schwierig und haarig, weil man hat keine Normmürbigkeit. Ja, ich habe kein Material, das ich genormt da reingeben kann und das dann einfach eine 98-prozentige Mürbigkeit hat und eine 90-prozentige.
Mit anderen Worten, der Friabilimeter hat zwar einen Meter im Namen, Zahlen bekommt man aber nicht aus ihm heraus, nur zermahlene Malzkörner. Die fallen als Malzschrot unten aus dem Trichter in eine blaue Pommesschale aus dicker Pappe. Inzwischen ist der Friabilimeter im Braulabor bereit für seinen Einsatz. Klappe auf, Malzkörner in die Trommel und los geht's.
Ich werde jetzt hier nur 8 Minuten durch diese Apparatur und der Rest, was dann nicht mürbe geworden ist beim Melzen, bleibt dann in der Trommel zurück. Das wiegt man dann eben aus. Und den Rest, was durch die Siebtrommel durchgefallen ist, wiegt man dann auch aus.
Während oben die Malzkörner ihre Runde drehen, füllt sich unten langsam aber sicher die blaue Pommesschale. Darin ist weißes, etwas gröberes Mehl zu sehen, kleinere Körnchen und auch die leer gequetschten gelben Kornhüllen, die sogenannten Spelzen, rieseln durch den Trichter in die Schale.
Ein bisschen kann ich hier sehen, wie unser Schrot im Endeffekt ausschaut. Ja? Es ist eben nicht alles feinst vermahlen, sondern es sind auch gröbere Partikel dabei und es sind diese Spelzen, das immer noch gelblichere, das ist einigermaßen unbeschädigt, kommen die da raus. Die Spelzen sollen nicht ganz kaputt gehen, weil sie als Filterschicht dienen sollen und weil sie einfach selber sonst zu bitter schmecken.
Also merken, die Hülle vom Korn schmeckt bitter. Deshalb wird sie im Laufe des Brauprozesses rausgefischt.
Was diese Malzanalysen wichtig sind, ist einfach, weil das, die Gerste, die vom Feld kommt, ist ja nicht jedes Jahr gleich. Und mit diesen Malzanalysen erfährt man dann einfach, wie man im Brauprozess auf die jährlichen Gegebenheiten eingehen kann. Das ist eigentlich somit das Interessanteste oder schwieriger Teil.
Bier ist eben ein echtes Naturprodukt und kein genormter Einheitsbrei. Und wie bei echten Naturprodukten so üblich, haben sich nicht alle Malzkörner gleich gut zermahlen lassen. Einige sind in der Trommel des Friabilimeters zurückgeblieben. Weil der aber keine Zahlen, sondern nur Malzschrot ausspuckt, kommt jetzt die Waage zum Einsatz. Die Studenten wiegen Malzschrot und die übrig gebliebenen Körner einfach aus. Doch damit nicht genug. Denn nicht alle Körner aus der Trommel sind komplett ganz geblieben. Manche haben sich wenigstens teilweise zermahlen lassen. Und die werden jetzt nach dem Aschenputtelprinzip aussortiert.
Ja, wenn wir das Wiegen jetzt fertig haben, dann sortieren wir jetzt noch die Teile aus, je nach Größe. Dafür gehen wir jetzt wieder hinter und legen es aufs weiße Papier, da sieht man es besser.
Dicht mit der Nase über das Papier gebeugt, sortieren die Studenten die übrig gebliebenen Körner nach Größe. Am Schluss hat man 3 verschiedene Häufchen. Das zermahlene Malzschrot aus der blauen Pommesschale und die übrig gebliebenen Körner sortiert in ganz geblieben und teilweise zermahlen. Je weniger Körner am Ende ganz geblieben sind, desto besser ist die Qualität des Malzes. Feste Größen- oder Zahlentabellen gibt es aber nicht, nur eben das Verhältnis zwischen den drei Häufchen. Somit bleibt ein Teil der Entscheidung dem siebten Sinn überlassen, dem sogenannten Bauchgefühl.
Drei Häufchen, eine blaue Pommeschale und unsere Reporterin Nora Hespers zu Besuch im Braulabor. Diese Woche beschäftigt uns hier ja nicht nur die Frage nach Brauwesen und Getränketechnologie, sondern auch etwas ganz anderes. Am Mittwoch, da wurden die Unis bekannt gegeben, die sich ab sofort bundesweit um 2,7 Milliarden Euro an Fördergeld bewerben dürfen. Das Ganze heißt Exzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder. Und um dieses Fördergeld streiten sich einmal 9 Universitäten, die 2007 schon gewonnen hatten in einer ersten Runde, und 7 Neunominierte, die diese Woche ausgesucht wurden. Und das Ganze erinnert für Außenstehende zumindest ein bisschen an Deutschland sucht den Superstar. Da gibt es mehrere Auswahlrunden, es gibt Juryentscheidungen, Vorentscheidungen, jubelnde Sieger und ziemlich geknickte Verlierer. Matthias Kleiner ist Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG und er war in dieser Funktion an der Vorauswahl für diese neue Runde der Exzellenzinitiative beteiligt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie das denn war mit dem Recall der Unis, den sie da veranstaltet haben und wie hochtourig die DFG wegen des Wettbewerbs gerade läuft.
Naja, die DFG läuft ja eigentlich immer auf Hochtouren, sowohl was die Geschäftsstelle angeht, als auch was die ehrenamtlich tätigen Gutachterinnen und Gutachter angeht. Im Moment, da haben Sie recht, ist gleichsam noch eine Portion draufgesattelt, die nicht leicht zu bewältigen ist, aber die Anstrengung wird sicherlich nicht zulasten der Qualität gehen. Das mit dem Recall, das finde ich natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, auf Neudeutsch strange, denn wir haben ja gerade intensiv darauf hingewirkt vor einigen Jahren, dass die Exzellenzinitiative nicht Germans Next Top University als Wettbewerb heißt oder Brain Up, das war ja damals so ein Vorschlag. Nein, ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg sind, wieder die besten Konzepte, die besten Initiativen zu identifizieren. Ich glaube, dass, wenn man jetzt zurückschaut auf einen Gesamteindruck auf die Arbeit der 20 Panels, die sich die Skizzen angeguckt haben, dass wir hier präzise identifizieren, wo es Sinn macht, dann Vollanträge zu ermöglichen. Das ist ja eine Menge Arbeit, so einen Antrag dann zu stellen. Und deswegen müssen wir sehr sorgfältig sein, auch sehr sorgfältig sein, weil damit ja Hoffnung verbunden sind, intensiv gefördert zu werden, dann für einige Jahre.
Jetzt haben Sie für die Exzellenzinitiative eine Menge an ausländischen Gutachtern gewinnen können. War das schwer, die zu finden und dann auch nach Deutschland zu bringen und mit diesen Anträgen in Kontakt zu bringen?
Naja, es ist schon ein großer Aufwand, der damit verbunden ist, aber ich habe den Eindruck, dass nun in dieser zweiten Phase der Exzellenzinitiative, dadurch, dass diese Initiative weltweit sehr bekannt ist, überall, wo ich weltweit Gespräche führe, werde ich darauf angesprochen. Deutschland ist wirklich wesentlich sichtbarer geworden in Wissenschaft und Forschung durch die Exzellenzinitiative und durch diese Sichtbarkeit und auch eine gewisse Neugier ist es etwas leichter geworden, internationale Gutachterinnen und Gutachter zu finden. Und wir haben natürlich auch aus der ersten Phase eine ganze Reihe, die ganz neugierig waren und engagiert, jetzt auch in der zweiten Phase mitzuwirken.
Können Sie, wenn Sie über die Anträge, die neue Anträge, generell die Skizzen drüber schauen, Entwicklungen, Trends erkennen? Es könnte ja sein, dass zum Beispiel Unis im Norden und Osten sagen, wir haben sowieso keine Chance, wir lassen gleich die Finger davon.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, in die Details zu gehen, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Zeit seit 2006, 2007 intensiv genutzt worden ist von Initiativen, die bisher noch nicht dabei waren, sich vorzubereiten, Voraussetzungen zu erarbeiten. Wir haben das ja auch gesehen in den anderen Verfahren der DFG, insbesondere bei den Graduiertenkollegs und den Sonderforschungsbereichen, dass dort ein reger Antragsdruck da war. Man also versuchte, und ich interpretiere das so auch als Voraussetzung für einen Erfolg in der Exzellenzinitiative, neue Verbünde gefördert zu bekommen.
Wenn Sie auf die Anträge schauen,
Und die Gutachter damit dann tatsächlich auch arbeiten, sich das vor Ort ja auch anschauen. Da stoßen ja möglicherweise auch Kulturwelten aufeinander. Andere ausländische Wissenschaftskulturen kommen mit der deutschen in Kontakt. Wie war das da in der ersten Runde? Da gab es ja schon so ein paar Stellen, wo manchmal vielleicht der eine oder andere gestutzt hat.
Also die Begutachtung in der ersten Phase der Exzellenzinitiative, sowohl 2006 als auch 2007, hat erhebliche Impulse insgesamt fürs Wissenschaftssystem gebracht, weil die externen Gutachterinnen und Gutachter einfach nochmal mit neuen externen und ich denke auch objektiveren Augen auf uns geschaut haben. Und eins ist ganz deutlich, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit in der Forschung, in der Wissenschaft ist ganz deutlich adressiert worden, hat uns ja doch auch erhebliche Impulse gegeben, zum Beispiel für die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, die ja jetzt in den Universitäten eine unglaubliche Wirkung entfalten. Wir haben Rückmeldung, dass Studierende sagen, wir merken jetzt mittlerweile, dass diese Standards in den Universitäten Veränderungen bewirken. Und das war ja das, was wir wollten, auf allen strukturellen Ebenen, in allen fachlichen Bereichen, jeweils gemäß der Möglichkeiten, dort Veränderungen zu bewirken. Und ich kann nochmal sagen, ich bin davon überzeugt, dass eine einheitliche Quote im Wissenschaftssystem nichts bringen würde, aber dieses System der Selbstverpflichtungen mit einem entsprechenden selbstverabredeten Druck- und Berichtssystem, das bringt uns da wesentlich voran. Und das hätten wir ohne die Gutachterinnen und Gutachter aus der Exzellenzinitiative, glaube ich, jedenfalls nicht in dieser Weise und in dieser Intensität zustande gebracht.
Das klingt so, als würden sich die Universitäten und die Forschungslandschaft viel mehr verändern, als das vielleicht am Anfang so gedacht worden ist. Am Anfang dachte man, gut, wir fördern ein paar Gute und sorgen damit, dass die sichtbarer werden international. Aber es hat tatsächlich auch eine Wirkung in die Breite rein.
Ich glaube tatsächlich, dass wir diese Breitenwirkung so noch nicht damals übersehen haben. Es gibt ja intensive Diskussionen auch über, wie heißt es manchmal, Kollateralschäden, negative Auswirkungen. Und an der einen oder anderen Stelle ist da sicherlich auch was dran. Wobei ich dann manchmal auch denke, wir müssen uns und unseren Institutionen mehr Zeit geben, sich produktiv zu entfalten in den Maßnahmen, in den Initiativen, die derzeit laufen. Und müssen aufpassen, nicht permanent mit neuen Ideen, mit neuen Initiativen, mit neuen Konzepten, neuen Instrumentarien gleichsam das System immer wieder zum Schwingen anzuregen und es sich nicht entsprechend entfalten lassen. Und wenn ich dann mal in die Universitäten hineinschaue, ich glaube, da wird wirklich Beeindruckendes geleistet in allen Ebenen der Hochschulen. Die Rektorate, die Präsidien machen eine hervorragende Arbeit, habe ich den Eindruck. Man hat sich auf vieles neu eingestellt, ist viele auch Wagnisse eingegangen. Da kann ich nur sagen, Hut ab, auch vor den Rektoren, Rektorinnen, vor den Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Hochschulen.
Matthias Kleiner war das, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, im D-Radio Wissen-Interview darüber, wie sich die Unis in Deutschland verändert haben durch die Exzellenzinitiative. Herzlichen Dank. D-Radio Wissen, mein Studium im Moment. Im Moment haben wir ja gerade Semesterferien. Quatsch, so darf man das gar nicht nennen. Hieß bei mir früher immer schon so vorlesungsfreie Zeit. Aber auch das ist eigentlich nicht ganz richtig. Das suggeriert ja, man hätte frei. Die Zeit ist nicht frei, schon gar nicht nach der Einführung von Bachelor und Master. Im Gegenteil, viele Studierende müssen die Semesterferien nutzen, um Praktikumsplätze zu belegen, um ein Praktikum zu absolvieren. Im Studio ist jetzt Juliane Richard, Studentin, BWL-Studentin, Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Stralsund. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Juliane, das Praktikum in den Semesterferien ist ja mittlerweile Standard, glaube ich. Es dürfte ja große Ausnahme sein, dass man in den Semesterferien gerade kein Praktikum macht, dass man tatsächlich Freiheit hat, du machst gerade selber eins auch.
Genau, also ich bin gerade bei einer Bank in Düsseldorf für 6 Wochen, also sogar länger als die vorlesungsfreie Zeit eigentlich ist. Verpasst dadurch 2 Wochen, aber mit Erlaubnis der Professoren.
Ja, was machst du für Praktika insgesamt? Das ist ja nicht dein erstes im betriebswirtschaftlichen Bereich. Jetzt kann man sich vorstellen, okay, die gehen alle zu einer Bank, das hast du gesagt, dann noch zu einer Unternehmensberatung und was noch?
Lange nicht so. Also sehr, sehr viele Studis gehen zu allen möglichen Firmen. Also BWLer werden, wie so schön gesagt, immer gebraucht. Ohne uns läuft nichts. Ich habe allerdings schon zu Schulzeiten angefangen mit Praktikas. Meine ersten waren so in der 8., 9. Klasse in einem Reisebüro, dann auf Anweisung der Arbeitsagentur, dann später nochmal. Einfach auch zur Orientierung.
Was hat dir denn am besten gefallen, welcher Bereich?
Der Personaleinsatz. Also das ist auch jetzt eins meiner Schwerpunktfächer im BWL-Studium. Von daher passt das ganz gut.
Was ist das genau, Personaleinsatz? Beschreib mal.
Fängt bei der Planung an, wie viele Leute brauche ich, wann werden sie eingesetzt, über die Bezahlung, aber auch Gespräche mit dem Personal, wenn mal einer frustriert ist oder so. Oder auch, wenn Sachen gut gelaufen sind. Also Mitarbeiterförderung, ja, solche Sachen, das ist dann Personalplanung. Geht aber auch mit in die Marketing-Schiene, was mein zweites Schwerpunktfach ist.
Jetzt ist es ja so, dass viele Studiengänge im Grunde schon praktische Erfahrungen voraussetzen. Also ein Pflichtpraktikum, ein Vorpraktikum oder sowas. Wie war das bei dir beim Fach Betriebswirtschaft in Stralsund?
Bei uns ist es sogar so, wir haben 13 Wochen Vorpraktikum nachzuweisen. Wer das nicht hat am Anfang des Studiums, ist jetzt nicht schlimm. Also es ist keine Zugangsvoraussetzung, keine bindende. Man sollte bis zu 6 Wochen Vorpraktikum haben. Alles andere muss dann in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden bis zum 4. Semester. Sonst wird es schwierig. Und dann kommt, wer das möchte, also wir haben die Wahl zwischen dem 6-semestrigen Bachelor ohne Praktikumsphase für die Leute, die zum Beispiel schon eine Ausbildung haben oder so. Und dann gibt es den 7-semestrigen Bachelor, den ich halt auch mache. Und da ist es dann so, dass ich 6 Monate im 7. Semester, also eigentlich geplante 3 Monate, was in der Praxis aber so nicht umzusetzen ist, ich werde dann 6 Monate in ein Unternehmen gehen und dort hoffentlich bezahlt arbeiten.
Weißt du schon, in welchem Bereich das dann geht?
Also auch wieder Personal. Branche ist im Moment noch vollkommen offen. Also ich steuere so ein bisschen in die automotive Branche.
Autohersteller.
Genau.
Da gibt es ja auch einige. Du hast gerade was angesprochen, Bezahlung des Praktikums. Mhm. Werden Praktika denn bezahlt? Wie ist deine Erfahrung?
Unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Leider Gottes ist es immer noch so, dass gerade in den nord- und ostdeutschen Bundesländern es sehr viele Unternehmen gibt, die sind natürlich auf Praktikanten angewiesen, ganz klar. Die rechnen damit, dass sie Praktikanten bekommen, können diese aber vielfach nicht bezahlen. Die versuchen das dann ganz oft durch Sachleistungen auszugleichen. Sie stellen eine Wohnung, sie stellen Verpflegung oder ähnliche Sachen. Das sieht bei westdeutschen Unternehmen oder süddeutschen Unternehmen sehr anders aus. Da werden schon Summen gezahlt, die nicht unerheblich sind. Klar, die Unterhaltungskosten sind auch um einiges höher. Aber es ist doch ein großer Unterschied zu bemerken. Und was uns zum Beispiel dann auch vermittelt wird, ist, ins Ausland zu gehen. Also sehr, sehr viele von uns gehen zum Beispiel nach Österreich, weil dort werden Praktikanten wie ganz normale Arbeitnehmer bezahlt. Und das macht dann schon einen Unterschied von bis zu 500 Euro aus im Monat.
Das heißt, da sind auch Kommilitonen von dir dann hingegangen?
Ja.
Was machen die für Erfahrungen?
Sehr, sehr gute, muss man sagen. Also die sind begeistert, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich das höre, ob das jetzt ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, Österreicher behandeln, glaube ich, ihre Arbeitnehmer manchmal noch etwas anders als unsere deutschen Kollegen quasi.
Jetzt geht man dann raus in den Semesterferien ins Praktikum, kommt dann irgendwann zurück an die Uni oder an die Fachhochschule in deinem Fall. Wie gut ist das angebunden, das Praktikum an Studium? Wie wichtig, ja, welche Rolle spielt das während des Studiums? Gibt es eine entsprechende Vorbereitung? Gibt es eine Nachbereitung? Oder muss man im Grunde nur die 6 Wochen, die 3 Wochen, die 4 Wochen nachweisen, Stempel und das Papier und fertig und dann interessiert sich kein Professor mehr dafür?
Ganz im Gegenteil. Also ich kann natürlich nur von meiner Fachhochschule sprechen. Unsere Professoren kommen alle aus dem Wirtschaftsbereich, also alle aus Unternehmen, haben dort wirklich gearbeitet. Das ist kein reiner Theorieprofessor dort. Und dementsprechend merkt man das schon. Also es wird in die Vorlesung mit eingebunden. Die freiwilligen Praktika, die wir machen, die sind Standard. Also da fragt im Grunde keiner mehr wirklich nach. Es wird natürlich gefragt, wo, was haben wir gemacht und so, das wird kurz mit angesprochen, aber es ist Standard. Das Pflichtpraktikum allerdings von 3 bis 6 Monaten, da gibt es eine Vor- und eine Nachbereitung, die auch mit ICTS-Punkten bewertet wird.
Also mit diesen Credit Points,
genau,
die dann fürs Examen hinterher zählen.
Genau.
Und diese Vorbereitung, was wird da inhaltlich gemacht?
Im Grunde wird der kleine Student darauf vorbereitet, passt auf, da kommt das große Unternehmen. Was müsst ihr beachten in der Bewerbung? Was müsst ihr in den Verträgen, also dass man auch sozialversicherungsmäßig abgesichert ist? Was muss man da beachten? Ansonsten Bezahlung, dass man auch darauf achtet, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird. Ansonsten, unsere Professoren versuchen halt einfach auch mit Geschichten von anderen Studenten oder aus den Jahren, dieses, was sie halt mitbekommen haben, uns darauf vorzubereiten. In der Nachbereitung muss dann jeder von uns eine Präsentation machen, die er dann auch den anderen Studenten vorzustellen hat, auch Studenten aus niedrigeren Semestern, damit diese halt nicht kopflos ins Praktikum laufen.
Welche Erfahrungen kannst du denn weitergeben an andere Studierende oder an jemanden, der sich vielleicht für ein Studium interessiert? Was ist der richtige Weg, um an ein gutes Praktikum zu kommen? Wie finde ich die richtige Firma für mich? Wie finde ich eben auch eine, die mich nicht über den Tisch zieht?
Erfahrungswerte. Und zwar nutzt Networking, muss man ganz ehrlich sagen. Ob es jetzt Facebook ist oder StudiVZ oder ob es einfach auch Kontakte innerhalb der Uni sind. Verlasst euch weniger auf Webseiten von Unternehmen oder auf irgendwelche Messen. Natürlich werden viele Studenten auf Messen geschickt. Die sind auch gut, um Unternehmen kennenzulernen, gar keine Frage. Aber es ist im Grunde nur Marketing. Die Unternehmen zeigen sich von ihrer besten Seite. Aber wie es am Ende wirklich läuft, kriegt man nur mit, wenn man selber da war. Und dementsprechend baut auf die älteren Studenten. Ruft die an, fragt die. Es gibt Alumni-Netzwerke an jeder FH und Uni mittlerweile. Und wir sagen immer, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat.
Das ist eine gute Formulierung. Du hast im Rahmen deines Projekts, was du im Moment machst im Praktikum, das ist ein IT-Projekt, was du betreust, warst du diese Woche unter anderem auch auf der CeBIT in Hannover, auf der ehemals weltgrößten Computermesse oder vielleicht immer noch, das weiß ich gar nicht genau. Ist das so normal, dass man auch so rausgeht und nicht nur in seinem Kämmerchen hockt und da was macht?
Ich hoffe es, dass es normal ist. Für mich war es gar keine Frage. Also es war sogar ein Vorschlag meiner beiden Chefs quasi, also mein Professor, der das Projekt an der FH betreut und eben auch mein Betreuer im Unternehmen. Die haben das vorgeschlagen, dass wir uns quasi in der Mitte treffen, damit nicht einer die kompletten 700, 800 Kilometer bis zum anderen fahren muss.
Und die Messe war in Hannover war dann genau in der Mitte?
Genau. Das hat wunderbar gepasst. Die FH Stralsund hat da zurzeit auch noch einen Stand, den man heute auch noch besuchen kann natürlich. Ansonsten war es für mich gefühlt auf jeden Fall die weltgrößte Messe. Also ich war ein bisschen überrascht und überfordert, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es war einfach überlaufen mit Menschenmassen und viel zu viel zum Gucken, zum Sehen, zum Mitbekommen, viel zu viel Material. Also wir waren, glaube ich, 5 Stunden auf der Messe und so viel habe ich ganz ehrlich gesagt nicht mitgenommen.
Hinterher brummt der Kopf.
Ja, definitiv.
Du hast gerade das gesagt, zwischen deiner Hochschule in Stralsund und deinem im Moment Praktikumsort Düsseldorf liegen so 600, 700 Kilometer. Wie läuft das da mit der Betreuung?
Via Skype.
Tatsächlich, du skypst mit deinem Prof.
Ich skype mit meinem Prof, natürlich E-Mail, ganz klar, Telefonkonferenz. Und ansonsten, besucht man sich gegenseitig. Das geht natürlich nicht so oft, klar. Das Gute ist, dass halt Vorlesungsfreizeit ist und der Prof ein bisschen mehr Zeit hat als in der Vorlesungszeit. Dadurch klappt das ganz gut.
Aber so eine Betreuung, die sollte man aus deiner Sicht als Student schon einfordern?
Ja, definitiv. Also ohne geht's gar nicht. Weil man muss sich das ja im Grunde so vorstellen. Also die Bank, bei der ich jetzt bin, das sind schon um die 1000 Mitarbeiter. Ist ein relativ großes Unternehmen und wenn man dort alleine hinkommt und keinen Ansprechpartner hat, dann wird das nichts. Und mein Prof zum Beispiel hat mich auch sehr unterstützt in der Vorbereitung, also in den Verhandlungen mit dem Unternehmen, in der Definition der Projektarbeit etc. Also ich bin ihm da auch sehr, sehr dankbar und ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und es ergeben sich gerade in der Praktikumszeit, in der Praxisphase sehr, sehr viele Fragen. Und wenn man dann keinen Ansprechpartner hat, ist man verloren.
Zum Schluss noch für alle, die noch nicht studieren, wie früh sollte man anfangen mit Praktika? Wie früh sollte man sich um sein erstes Praktikum kümmern?
So früh wie möglich. Und wenn es darum geht, Zeitungen auszutragen. Quasi ja. Nein, also gut ist, wenn man aus dem Elternhaus schon so ein paar Sachen mitbekommt, was Arbeiten eigentlich ist, dass viele Sachen nicht selbstverständlich sind. Also ich beobachte halt sehr oft bei jüngeren Schülern, es ist doch ganz normal, dass ich mein Nintendo bekomme, dass ich Klamotten, Markenklamotten und so weiter, also finanziert von den Eltern. Und dass solche Sachen vielleicht nicht immer ganz so selbstverständlich sind, das sollte den Kindern beigebracht werden. Und das wird jetzt zurzeit ein bisschen vernachlässigt, habe ich so den Eindruck. Also ich finde es nicht schlecht, wenn Jugendliche, Kinder früh dazu gebracht werden, auch für Sachen zu arbeiten.
Konsumkritische Anmerkungen von Juliane Richard, BWL-Studentin von der Fachhochschule Stralsund, war heute hier bei uns bei Mein Studium im Studio zu Gast. Herzlichen Dank.
Danke.
Zurück zum Brauwesen und zur Getränketechnologie. Das ist ja der Studiengang, den wir heute vorstellen. Und wir wollen natürlich auch schauen, was die Absolventen so erleben, wenn sie diesen Studiengang hinter sich bringen, was frühere Absolventen von dieser Ausbildung halten, was das ihnen gebracht hat. Zu diesen früheren Absolventen gehört zum Beispiel Karl Liebel. Er ist Geschäftsführer der Oettinger Brauerei und zwar in der Zweigniederlassung Mönchengladbach. Mein Kollege Manuel Unger hat daraus direkt messerscharf geschlossen. Standort Mönchengladbach, das ist nicht nur ein bedrohter Fußballverein, sondern auch klassisches Altbierland. Alt, Herr Liebel, ist also das Hauptprodukt, oder?
Nein, nicht unser Hauptprodukt, aber wir produzieren hier selbstverständlich auch Altbier und das ist auch mein persönlicher Bierfavorit.
Dann wissen wir das schon mal, aber was hat Sie dazu bewogen, das Studium des Brauereiwesens anzugehen und anzupacken?
Ich bin einer von denjenigen, die einfach familiär vorbelastet sind. Mein Vater und auch mein Bruder sind ebenfalls Brauer. Und mich hat das von jeher fasziniert, was mein Vater von seiner Arbeit erzählt hat. Er ist auch sehr viel im Ausland aktiv gewesen. Und ja, ich habe dann die Freude einfach gefunden, wenn mich mein Vater durch die Brauerei dann am Sonntag mitgenommen hat und rumgeführt hat. Und so bin ich zur Brauerei gekommen, habe einfach die Liebe zum dem Beruf entdeckt.
Wie hat sich denn Ihre Ausbildung verändert zu Ihrem Vater? Also wenn Sie da zurückblicken und was er Ihnen erzählt hat und was Sie damals schon mitbekommen haben, ist es heute ein völlig anderer Beruf?
Auf alle Fälle. Also mein Vater hat sicherlich noch ein ganz klassisches Handwerk gelernt. Er hat auch in einer sehr kleinen Brauerei gelernt. Er hat mir noch Geschichten erzählt, wie man früher noch Eis gestochen hat, also Eis im Winter gesägt hat und dann in die Eiskeller verbracht hat, um das Bier auch im Sommer kühl zu halten. Und wir sind inzwischen wirklich industriell aufgestellt.
Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen süffisant fragen, welche Qualitäten man für dieses Studium braucht. Aber wir haben hier bereits in den vergangenen Tagen erfahren, dass man nicht unbedingt trinkfest sein muss, sondern dass es vor allem um die Vielseitigkeit geht. Mathe für Ingenieure ist gefragt, experimentelle Chemie, technisches Zeichnen, Physik, Anlagenbau. Das hört sich nicht gerade nach einem Partystudium an. Wie haben Sie die Jahre an der Uni erlebt?
Ich habe die Jahre an der Uni wirklich sehr genossen, weil es war unheimlich vielseitig. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Grundstudium war sehr anstrengend. Und wir waren dann auch alle froh, als wir unser Vordiplom in der Tasche hatten und uns dann wirklich auf die fachspezifischen Fächer dann fokussieren konnten. Und ich kann nur wiederholen, es ist sehr, sehr vielfältig und macht einen Heidenspaß.
Wie haben Sie dann den Sprung von der Uni in die Berufswelt geschafft und auch erlebt? Ist das dann wirklich etwas ganz anderes, wirklich von der Unibank dann in den Job?
Ja, das war ein gewaltiger Sprung. In der Brauindustrie ist es allerdings üblich, dass die Studenten vorab entweder ein sehr langes Praktikum machen, mindestens ein Jahr, oder eine Berufsausbildung. Ich selber habe 1985 eine Berufsausbildung zum Brauer und Mälzer in der Rosenbrauerei in Kaufbeuren absolviert. Und nach der Abschlussprüfung habe ich dann noch einige Jahre als Brauer gearbeitet, bevor ich dann mein Studium an der TU München aufgenommen habe. Und als Absolvent von der Universität war es extrem hilfreich, dass ich vorher eine solide Berufsausbildung gemacht habe. Das war sicherlich einer der Hauptgründe, warum ich im Anschluss auch sofort einen Job gefunden habe.
Hätten Sie denn nicht direkt nach Ihrer Ausbildung, nach Ihrer Lehre auch wirklich dann als Brauer arbeiten können? War dieses Studium denn wirklich dann nochmal so bereichernd?
Unbedingt. Also ich habe nach meiner Ausbildung als Brauer gearbeitet, aber das Studium verfestigt ganz einfach nochmal die Kenntnisse und man hat einfach einen viel größeren Überblick. Die Ausbildung ist sehr gut und auch sehr anspruchsvoll, aber das Studium hat mir doch geholfen, dann in meiner beruflichen Laufbahn weiterzukommen.
Sie haben an der TU in München Ihren Brauingenieur gemacht und später dann in Berlin promoviert. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Hochschulen, an denen es meines Wissens ja nur möglich ist, halt Brauwesen zu studieren?
Ja, aber da muss ich Sie vorab erstmal berichtigen. In München habe ich den Titel Diplom-Braumeister erworben. Aber zurück zu Ihrer Frage. Beide Hochschulen haben wirklich einen exzellenten Ruf. In den letzten Jahren hat sich allerdings herausgestellt, dass die TU Berlin doch mehr auf die Globalisierung sich eingestellt hat. Und als Beispiel kann ich da mal aufzeigen, dass unsere Partnerbrauerei in Moskau alle leitenden Technologen nochmal für eine Zusatzausbildung nach Berlin geschickt hat.
Wie haben sich denn so die Bier- und Getränkebranche und damit halt auch der Arbeitsmarkt für Brauingenieure in der Zwischenzeit verändert? Wenn Sie jetzt von Moskau reden, es klingt alles sehr international und ich denke, auch da ist die Globalisierung vorangeschritten.
Ja, das ist richtig. Also der Biermarkt ist extrem global und international. Und als ich begonnen habe in der Braubranche, hatten die Top 10 weltweit ungefähr 25% Marktanteil. Und jetzt teilen sich die Top 3 weltweit bereits über 50% Weltmarktanteil. Das soll heißen, dass der Biermarkt einfach globaler geworden ist.
Wer sind die Top 3?
Die Top 3, das sind belgische Brauer InBev Ambev, SAB Miller und D. Heineken.
Was raten Sie jungen Brauingenieuren bei ihrem Schritt ins Berufsleben? Worauf sollten sie achten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Verfechter, dass alle Brauingenieure, bevor sie mit dem Studium beginnen, eine Ausbildung machen. Das halte ich für extrem wichtig. Das schärft nämlich die Sinne für alle weiteren Berufsstationen. Einfach um den Beruf von der Pike auf zu lernen. Und dann muss ich ganz allgemein antworten, was ich auch meinen Töchtern sage, Sprachen, Sprachen, Sprachen.
Ist denn der rückläufige Bierkonsum eine Gefahr für Ihren Berufsstand?
Ja, aber, und da muss ich nochmal ganz deutlich sagen, die deutschen Brauer genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Das heißt, wer unser Handwerk und auch dann das Studium betreibt, der muss sich einfach darauf einstellen, dass er dann auch im Ausland aktiv sein wird.
Aber die Berufsaussichten sind durchaus gut.
Sehr gut.
Sehr gut, sagt Karl Liebel, der Geschäftsführer der Oettinger Brauerei, Zweigniederlassung Mönchengladbach. Klare Ansage also, richtig gute Berufsperspektiven. Das ist so, weil man sich im Studium ja schon eine Menge eintrichtern lassen muss, rein wissenschaftlich gesehen natürlich. Das Fach, wir haben es gehört, fordert die grauen Zellen ganz schön heraus. Da gibt's das Braulabor und den Maschinenbau, naturwissenschaftliche Anteile, Marketing, BWL, kommt alles vor. Also ein ganz, ganz weites Feld, das da zu beackern ist. Dafür liegt den Absolventen dann anschließend nach dem Studium die Welt zu Füßen. Und auch wenn am Ende fast alle nur eins wollen, in einer Brauerei zu arbeiten, trotzdem gibt es natürlich viele Perspektiven. Nora Hespers hat sich mit dem Brauingenieur Frank Hertmüller über die Berufsaussichten in seiner Berufssparte unterhalten.
Wenn wir irgendwo an einer Brauerei vorbeigekommen sind, dann habe ich mir im Grunde die Nase an der Scheibe platt gedrückt. Die großen Sudhäuser, die standen immer zur Straße hin früher. Und das ist heute auch noch bei vielen Brauereien so üblich. Und ich wollte immer wissen, wie das funktioniert. Wie wird Bier gebraut?
Diese kindliche Begeisterung sieht man auch dem erwachsenen Brauingenieur noch an. Frank Hebmüller ist im Rheinland groß geworden, zwischen Köln und Düsseldorf, da wo es noch an fast jeder Ecke eine kleine Brauerei gibt. Sein fester Händedruck verrät, dass er ordentlich zupacken kann. Gute Voraussetzungen für den Job, denn in Brauereien wird hart gearbeitet. Nach seinem ersten Praktikum in einer heimischen Altbierbrauerei ist klar, Frank Hebmüller will Brauingenieur werden. Vorpraktikum, Studium, erste Kontakte zur Wirtschaft und ab ins Berufsleben. Hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein, scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Martin Zahnkopf, Dozent am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie an der TU München, erklärt, warum.
Das ist eben auch etwas ganz, ganz Wichtiges bei uns, dass wir also ständig einen Transfer haben mit der Industrie. Es kommen Ideen und Anregungen von der Industrie zu uns rein und umgekehrt auch wieder raus, ganz klar. Ja. Also wir sind hier in keinster Weise in einem Elfenbeinturm, sondern wir führen den Dialog ganz intensiv.
Für Frank Hebmüller ist vor allem die breit gefächerte Ausbildung eine gute Basis für den späteren Erfolg im Job.
Also das, was man im Studium lernt, das reicht, um genügend zu arbeiten und um genügend Dinge zu machen. Das Studium ist sehr weitreichend bis in die Bereiche der Betriebswirtschaft hinein. Also nicht bloß das Bierbrauen selber, sondern man wird wirklich auch vorbereitet, um in der Brauwirtschaft später zu bestehen.
Das gilt im Übrigen auch schon für Absolventen mit dem neuen Bachelorabschluss. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch. Denn obwohl Deutschland mit Abstand der größte Bierproduzent weltweit ist, sind die Arbeitsplätze begrenzt. 1327 Brauereien und Braustätten sind in Deutschland registriert. Die allermeisten Betriebe sind allerdings klein bis mittelständisch. Knapp die Hälfte produzieren nicht mehr als 1000 Hektoliter pro Jahr, also 200.000 Halbliterflaschen Bier. Wer ein bisschen flexibel ist, hat auch mit schlechteren Noten gute Chancen, in der Braubranche zu landen. Frank Hebmüller.
Also deutsche Braumeister und deutsche Brauingenieure sind weltweit gesucht. Und wenn man da die Lust hat und auch die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, dann wird man dort immer unterkommen.
Denn auch in England, Polen, Spanien und den Niederlanden wird jede Menge Bier gebraut. Dass deutsches Know-how weltweit gefragt ist, beweist im Übrigen auch die Alumni-Liste der Weinstephaner. Ihre Absolventen befinden sich nicht nur im europäischen Ausland, auch Australien, Nord- und Südamerika sowie Asien sind freudige Abnehmer der deutschen Getränkespezialisten. Wer nicht auf die Braubranche fixiert ist, hat viele weitere spannende Perspektiven, zum Beispiel in der Forschung. Denn immer häufiger kommen Enzyme bei der Herstellung von Getränken zum Einsatz. Ein recht junges Forschungsgebiet, das nicht nur für die Getränke, sondern auch für die Pharmaindustrie derzeit besonders spannend ist. Dozent Martin Zahnkopf ist deshalb überzeugt.
Die haben sehr gute Berufsaussichten und zwar schon immer, weil wir eigentlich ständig im Kontakt sind. Ja. Die Zulieferindustrie ist ein sehr großer Abnehmer der Studenten auch. Ja. Man muss nicht Maschinenbau studiert haben, sondern die brauchen selbstverständlich auch Bierbrauer, die einfach solche Maschinen auch den Brauereien dann anbieten können, sie verkaufen können, sie aufstellen können, sie in Betrieb nehmen können. Das sind also ganz große Sparten, wo die Bierbrauer einfach gebraucht werden und die Getränketechnologen natürlich auch. Und die Zulieferindustrie, die geht ja dann noch weiter, ja. Also das geht dann in Reinigungsfirmen oder Filterhilfsmittel und Enzymfirmen und so weiter. Und da werden überall diese Expertisen gebraucht, die sie hier bekommen.
Von diesen Expertisen profitiert auch Frank Hebmüller. Er hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht und berät nun Brauereien und Getränkehersteller in Energiefragen. Bei den derzeit explodierenden Energiekosten eine spannende und abwechslungsreiche Herausforderung.
Mir gefällt es sehr gut, dass ich jetzt in sehr, sehr vielen Betrieben unterwegs bin, also nicht bloß eine Brauerei sehe. Das ist eigentlich das Spannende, dass man jeden Tag irgendwo neue Aufgaben bekommt.
Nora Espers über die Berufsaussichten für Brauwesen-Absolventen. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie selber Lust bekommen haben aufs Brauen, vielleicht auf ein Studium, ein einschlägiges Fachstudium. Dann finden Sie natürlich wie immer alle Informationen rund um das Fach Brauwesen und Getränketechnologie im Netz. Und Sie finden im Netz auch die gesamte Sendung heute, mein Studium zum Nachhören. Klar auf der Seite www.deradiowissen.de. Nächste Woche geht's dann weiter mit einem neuen Studiengang. Jeden Tag um 13.30 Uhr geht es um das Fach Konferenzdolmetschen. Ganz andere Baustelle, aber mindestens genauso spannend. Mehr dazu ab Montag auf deradiowissen. Hier verabschiedet sich Armin Himmelrath und ich mache mir jetzt mal ein Mineralwasser auf. Man kann nämlich auch, sagt meine Mutter immer, ohne Alkohol fröhlich sein.